So, Kapitel 19, 11 bis 21 ist also der Text, über den wir gemeinsam nachdenken. Und in diesem Text haben wir zwei Einladungen gehört. Ja? Die erste Einladung, wir erinnern uns an den letzten Sonntag, da ging es um das Festmahl des Lammes. Ja? Und wer ist derjenige, der in diesem Text die Menschen einlädt zu diesem Festmahl? Es ist ein Engel Gottes. Und das zweite Festmahl, zu dem auch eingeladen wird, übrigens auch, ist es ein Engel Gottes, der hier einlädt. Wer wird eingeladen? Die Vögel. Interessant, nicht? Ich lese noch einmal die Verse 17. Ja, 17. Dann sah ich mitten in der Sonne einen Engel stehen, der allen Vögeln, die hoch oben am Himmel flogen, mit lauter Stimme zurief, kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahl des Gottes, das Gott für euch zubereitet hat. Gott hat es für die Vögel zubereitet. Und ich denke, wenn wir, wie gesagt, diese zwei Einladungen lesen, dann sehen wir eben diesen gewaltigen Unterschied, dass die erste Einladung, ja, ist für Menschen, die zweite ist interessanterweise nur für die Vögel. Und es scheint so, dass nur die Vögel von diesem Festmahl profitieren werden. Und dann, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir etwas in den Sinn gekommen. Es gibt im Englischen ein Sprichwort. Vielleicht habt ihr es auch gehört. Das Sprichwort heißt »Strictly for the birds«. Habt ihr das gehört? Wisst ihr, was das bedeutet? Good for nothing oder wertlos? Ja, für die Vögel ist es nicht wertlos, aber es ist wertlos für Menschen. Ja, strictly for the birds. So wollte ich auch meine Predigt überschreiben, aber ich habe es nicht getan. Ja. So, hier haben wir also ein biblisches Ereignis, das, wie es scheint, nur für die Vögel gemeint ist. Interessanterweise, wenn wir in Hesekiel lesen, dann lesen wir eigentlich auch, dass die Tiere eingeladen werden. Also nicht nur Vögel, sondern auch Tiere. So, wir müssen den biblischen Text im Kontext lesen und dann sehen wir auch, was ist, wer wirklich eingeladen wird. So, es ist immer gut, die Bibel mit der Bibel zu interpretieren und nicht was Eigenes dazu zu denken. Ja, und das werden wir auch tun, gerade heute Morgen. Aber bevor wir uns mit dieser Einladung auseinandersetzen, und manche Dinge sind sehr interessant, wenn wir sorgfältig hier lesen, bevor wir uns damit auseinandersetzen, möchte ich mit uns noch auf das eingehen, was eigentlich das Programm, das Agenda des kommenden Herrn Jesus sein wird, wenn er wiederkommt. Der Text spricht ja auch davon und vier Dinge werden erwähnt. Und das Erste, was erwähnt wird, schaut einmal in Vers 15, 15a, es wird gesagt, dass Jesus mit dem Schwert seines Mundes die Völker schlagen wird. Nun, das Wort schlagen an dieser Stelle hört sich sehr interessant an. Ja, das gebrauchte Wort spricht, bei uns in der Familie wurde das Wort oft gebraucht, ja, und schlagen meint eben, wenn ich das in unseren Sprachgebrauch benutze, dann meint es eigentlich disziplinieren. Bei uns in der Familie war das so, wenn ja, das Wort schlagen gebraucht worden ist, das Verständnis war, jemand wird diszipliniert. Da ging mir schon ja, das Herz in die Hose, wenn ich das Wort gehört habe. Ja. Aber in der Bibel ist das Wort schlagen ein solches, das davon spricht, dass man tötet. So ist es nicht unbedingt disziplinieren, sondern es geht hier um das Töten. Und auch hier ist es interessant zu lesen, dass dieses Wort schlagen im Neuen Testament genau 10-mal gebraucht wird. 10-mal. Nun, die Zahl 10 ist die Zahl des Zeugnisses in der Schrift. Ja? So ein erster Buch, in dem ersten Buch Mose zum Beispiel, wird genau 10-mal gesagt, und Gott sagte, genau 10-mal. Könnt ihr es nachlesen, heute Nachmittag, schlagt mal auf. Erster Buch Mose, wie oft wird gesagt, und Gott sagte oder Gott sprach? 10-mal. Gott bezeugt also, oder die Schrift bezeugt, dass alles, was ins Sein gerufen worden ist, Gottes Schöpfung ist. Gott sagte. So ist es ganz gleich, was uns die Wissenschaftler sagen, ihr Lieben. Gott bezeugt in seinem Wort, dass er für die Schöpfung verantwortlich ist und nun auch die Schöpfung als solches ein Zeugnis für Gott ist. Stimmt's? Psalm 19, was sagt Psalm 19? Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Ihr Lieben, wir brauchen das nicht zu vergeistlichen. Ich habe heute Nacht schlecht geschlafen, ich war heute Morgen sehr früh auf. Ich bin rausgegangen und ich habe mir den Himmel angeschaut. Ich habe nicht zu viel gesehen, nur die Wolken. Aber die sahen fantastisch aus. Die sahen gewaltig aus. Und ich dachte mir, ja, genau so ist das. Ich schaue mir die Ausbreitung des Himmels an, ich schaue mir diese gewaltigen Wolken an und ich weiß, Gott spricht durch die Schöpfung. Die Schöpfung spricht, ja, damit der Mensch versteht, er ist nicht das Maß aller Dinge. So, Gott bezeugt sich in seiner Schöpfung. Er spricht sie ins Leben und nun spricht, bezeugt die Schöpfung, dass es einen Gott gibt. Und ihr Lieben, gerade lebend in British Columbia, ja, wer kann denn verleugnen, dass es einen Gott gibt, wenn wir diese gewaltigen Berge sehen, die gewaltige Schönheit unseres Sees? Es ist doch Wahnsinn zu sagen, es ist alles entstanden. Oder wenn wir uns auch die Menschen anschauen, es ist doch Wahnsinn zu sagen, es ist Zufall. Wer hat denn so viel Glauben, das zu sagen? So, dann haben wir 10 Gebote. Ja, wieder 10. Zahl des Zeugnisses. Ein Hinweis darauf, dass Gott sich dem Menschen bezeugt hat. Sagt mir bitte einmal, würde der sündige Mensch wirklich auf die 10 Gebote kommen und das aufschreiben? Nie und nimmer. Nie und nimmer. Gott bezeugt sich in den 10 Geboten. Einem sündigen Menschen würde so etwas nicht einfallen, was wir in den 10 Geboten lesen. Der 10. Ja, sollte als eine Abgabe Gott gegeben werden. Mindestens das 10. oder der 10. Auch das ist ja ein Zeugnis. Ja. Aber jetzt des Menschen, der sagt, indem ich mein 10. gebe, Gott gebe, vertraue ich Gott, dass sein Wort wahr ist, dass er es von mir fordert. Und nicht nur das, ich vertraue Gott, dass er, auch wenn ich 10, auch wenn ich 20% und 30% gebe, er mich durchbringt und er mir genug zu essen geben wird. Zeugnis, 10. Das Passahlamm sollte am 10. Tag des ersten Monats ausgesucht werden. Und ihr Lieben, das Passahlamm bezeugt doch, dass Gott den Menschen in seiner Sünde begegnet und ihm einen Ausweg gibt in dem Passahlamm, Jesus Christus. So, wenn 10-mal das Wort schlagen gebraucht wird im Neuen Testament, dann ist das ein Zeugnis dafür, dass Gott vollständig, perfekt richten wird, wie in diesem Fall durch sein vollkommenes Wort oder mit seinem vollkommenen Wort. Nun, wir alle kennen diese Stelle, die davon spricht, dass das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert ist. Ja, wir kennen das, Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele und auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Vers lese, dann sehe ich direkte Verbindung zu dem, was wir hier in Offenbarung 19 lesen. Ja? Dass Jesus mit dem Schwert seines Mundes, mit seinem Wort die Völker schlagen wird. Und dann schauen wir auch, was Jesus selbst gesagt hat. Ja? In Johannes 12, 48, schlag bitte diese Stelle auf und unterstreicht sie. Auch diese Stelle ist sehr, sehr wichtig. Jesus sagt Folgendes, Johannes 12, 48. Jesus sagt, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Okay. Und dann sagt Jesus Folgendes. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tage. Wisst ihr, wenn die Ungläubigen gerichtet werden, dann brauchen wir nicht kommen und sagen, oh, der hat mir Böses angetan, was weiß ich. Gott braucht das nicht. Was wird diese Menschen richten? Es ist das Wort Gottes, das perfekte Wort Gottes. Und sie werden zusammenbrechen. Ich habe schon manche gehört, oh, wenn ich Gott sehe, ich werde ihm das und das sagen. Was ein Quatsch. Du wirst auf deinem Gesicht liegen, du wirst nichts sagen. Gott wird dich richten mit seinem perfekten, vollkommenen Wort. Aber auf der anderen Seite, wenn Jesus sagt, das Wort wird uns richten am letzten Tage, uns nicht, ihr Lieben, wenn wir Jesus Christus anvertrauen. Warum? Weil wir seinem Wort vertrauen. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, das sind wir nicht. Wir haben es angenommen. Wir vertrauen seinem Wort. Aber von diesem, was wollte ich vorher sagen? Mein Gedanke ist auf einmal weg, aber wie auch immer, ja. Was ich sagen wollte, ist Folgendes. Ja, das ist, was ich sagen wollte. Ihr Lieben, wir müssen mit dem Wort Gottes sehr sorgfältig umgehen. Sehr sorgfältig. Und es ist zu schade, dass bei vielen Menschen die Bibel schon da ist, irgendwo im Regal, aber da liegt so viel Staub drauf, dass man sieht, die ist nie gebraucht worden. Schade. Das Wort Gottes. Wie wichtig ist das Wort Gottes? Sehr, sehr wichtig. Und wir müssen unser Vertrauen in dieses Wort legen. Wir müssen Jesus vertrauen, was er sagt. Wir müssen dem Wort Gottes vertrauen. Wir können das voneinander nicht trennen. Ja? So, und dann wird ja auch gesagt, oder Jesus sagt, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tage. So, hier wird ein besonderer Zeitpunkt angesprochen und von diesem letzten Tage der Menschheitsgeschichte ist in unserem Text die Rede. Etwas anderes fängt danach an, ja, das ist aber nicht mehr die Menschheitsgeschichte, dann ist es die Messiasgeschichte mit den Menschen in dem tausendjährigen Reich. So, und ich denke auch, gerade im Zusammenhang dessen, was hier gesagt wird, dass das Wort Gottes wie das Schwert ist, ja, es wird uns ein Hinweis gegeben an dieser Stelle, was in dem messianischen Reich als Maßstab gelten wird. Es ist das Wort Gottes. Es ist erstens das Wort Gottes, das ins Fleisch gekommen ist, Jesus Christus. Er wird der König sein. Und zweitens ist das Wort Gottes, ist es das Wort Gottes, das wir in der Schrift haben, ja, das niemals vergeht. Und das meint, dass die Bibel und die Realitäten und Prinzipien derselben, der Bibel, diese werden auch im tausendjährigen Reich weiterhin eine sehr wichtige Bedeutung haben. Und wie wertvoll ist es, dass wir uns jetzt schon mit diesen Dingen beschäftigen können. Und das sollten wir auch. Und das tun wir auch. Es ist ein Wort, das Wort Gottes ist ein Wort, das wertbeständig ist. Niemand wird, ich kann das nicht sagen, aber ich denke mir so, niemand wird Tolstoi lesen im tausendjährigen Reich. Obwohl, wer weiß, ich weiß es nicht, aber ich denke nicht. Aber das Wort Gottes bleibt, es bleibt wertbeständig. Gut, wir kommen zu dem zweiten Punkt, auf den wir hier hingewiesen werden. Schaut einmal wieder, 15, Vers 15. Als zweites wird uns gesagt, dass Jesus die Völker mit einem eisernen Stab oder Zepter weiden wird. Wisst ihr, was ein Zepter ist? Ja, und eiserner Stab. Vielleicht, ich habe das mal im kanadischen Parlament auch gesehen. Da geht einer voran, ich weiß nicht, ist das der Master of Ceremony? Ich weiß nicht, wer das ist. Und der trägt da was. Ist das sowas Ähnliches? Ist das aus Eisen? Ich glaube nicht, ne? Sonst wäre es zu schwer. Was immer. Aber wir können uns ungefähr vorstellen, ich denke, wir wissen, was ein Zepter ist und wofür es gebraucht worden ist. Interessant. Das Wort, es wird gesagt, er wird die Völker mit diesem eisernen Zepter weiden. Weiden ist ein sehr interessantes Wort, wird 11-mal in der Bibel gebraucht. Ja? Nicht in der Bibel, sondern im Neuen Testament, entschuldigt mich bitte. Und 11 ist ja auch eine sehr interessante Zahl. Und im Vergleich zu 10 ist die Zahl 11 eigentlich eine Zahl der Unordnung, des Chaos oder der Rebellion. Das ist interessant. Wir wissen zum Beispiel, dass in 1. Mose Kapitel 11 wir den Bericht haben über den Turm zu Babel. Ja, und was dann geschehen ist, wissen wir auch. Absolutes Chaos. Ja, Gott hat die Völker auseinandergescheucht dadurch, dass die sich nicht verständigen könnten mit einer Sprache, sondern jeder sprach eine andere Sprache. Und der Hinweis, und das ist mein Verständnis hier an dieser Stelle, ist folgendes. Weil das Wort Weiden 11-mal gebraucht wird, der Hinweis ist der, dass das Weiden mit dem eisernen Stab, Jesus wird das tun, es ist notwendig, damit es kein Chaos gibt. Ja, damit es keine Unordnung gibt. Und in dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, und wir lesen darüber, es wird ein Krieg sein. Und wisst ihr, wir lesen hier nur einen kurzen Abschnitt von dem, was die Bibel uns alles erzählt über diese Schlacht bei Harmagedon. Wenn wir ins Alte Testament gehen, Hesekiel, Zacharia, Joel, Jesaja und diese Dinge uns, Daniel auch, Daniel Kapitel 11 ab Vers 40, und diese Dinge anlesen, wisst ihr, was wir machen können? Wir können einen Schlachtplan aufstellen. Wir können genau sehen, wer kommt, wer was macht. Es ist unglaublich, unglaublich. Und manche tun das auch. Die haben die Kapazität dazu. Ich lasse mich gar nicht drauf ein. Aber das, was uns gesagt wird, ist nur ein Bruchteil dessen, was wirklich in der Schrift über diese Schlacht von Armageddon gesagt wird. Es ist erstaunlich. Ja? Und es wird Chaos sein, wenn Jesus kommt. Ja? Es wird einen Weltkrieg geben. Und mit dem eisernen Stab wird er kommen und Ordnung bringen. Ja? Und schaut einmal, ist es nicht wahr? Überlegt einmal, ist es nicht wahr, dass alles Übel in dieser Welt, es würde es gar nicht geben, wenn der Mensch sich nach dem Wort Gottes richten würde. Stimmt's? Stimmt's? Natürlich. Natürlich. Wenn der Mensch sich nach dem Wort Gottes richten würde, dann würde es das Übel in der Welt nicht geben. Da gäbe es dieses Chaos nicht, in dem wir uns befinden. Ja, als Einzelne vielleicht oder als Gesellschaft. Das ist die Wahrheit. Und es ist sehr interessant auch, dass dieses selbe Bild mit dem eisernen Stab im Zusammenhang des Millenniums gebraucht wird. Und das muss uns aufhorchen lassen. Offenbarung 12, Vers 5. Schaut einmal. Offenbarung 12, Vers 5. Es wird gesagt, das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter oder Stab über alle Völker regieren wird. Und der Hinweis ist der, ihr Lieben, die Sünde wird im tausendjährigen Reich vorhanden sein. Ja? Der eiserne Zepter oder Stab ist notwendig, damit manche Völker, die sich nicht unbedingt Jesus unterstellen wollen, damit sie gezüchtigt werden, ja, und sich vor Jesus beugen müssen. Der Herr Jesus wird im tausendjährigen Reich, ihr Lieben, mit eisernem Zepter regieren und nicht mit einem Palmenzweig. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es Sünde geben wird. Die reingehen in das tausendjährige Reich, werden wiedergeboren sein. Ihre Nachkommenschaft. Ja, da ist noch genug an Sünde in der Natur des Menschen und die Sünde wird wieder hochkommen. Das Millennium wird eine theokratische Monarchie sein, das heißt, Gott wird als König regieren, Demokratie gibt es nicht im Himmel, gibt es nicht im messianischen Reich. Und schaut einmal, was Psalm 2 sagt in diesem Zusammenhang. Auch das ist sehr interessant. Vers 9 und 10, Psalm 2, Vers 9 und 10. Es wird gesagt, du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Bezug ist tausendjähriges Reich. Und dann wird gesagt, und hier kommt eine Warnung an solche, die sich Jesus nicht unterordnen wollen, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. So, hier haben wir also die Warnung ausgesprochen an solche, die sich Jesus nicht unterordnen wollen. Es wird ihnen gesagt, ihr lieben Leute, ihr habt überhaupt keine Chance, ja, weil Jesus der Regent sein wird. Was ist die dritte Handlung, auf die unser Text hier hinweist? Schaut einmal weiter, Vers 15c. Hier wird von dem Treten der Weinkelte des grimmigen Zorns Gottes des Allmächtigen gesprochen. Ihr Lieben, was soll ich dazu sagen? Das hört sich nicht sehr beruhigend an, was wir hier lesen, aber das Gute dabei ist, dass wir wissen dürfen, dass wir als Zuschauer dabei sind und nicht in dem Gericht uns befinden werden. Ja. Offenbarung 14, Vers 19, gebraucht das gleiche Bild, spricht von genau dem gleichen Ereignis, aber unterstreicht so ein bisschen mehr, wie schrecklich es sein wird. Ja. Offenbarung 14, Vers 19 wird Folgendes gesagt. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kälte des Zornes Gottes. Hier geht es wieder. Ja, die Trauben werden in die Kälte geworfen und dann wird die Kälte gestampft. Und der Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten und es floss Blut aus der Kälte bis an die Zäune der Pferde, 1600 Stadien weit. Ich will das gar nicht erwähnen, was hier für Maßstab gegeben wird. Es hört sich nicht gut an. Es hört sich schrecklich an und furchtbar. Ja, es ist ein Bild des Horrors, das dem Leser vor die Augen gestellt wird. Jesaja 63, Vers 3, genau dasselbe. Genau dasselbe Bild wird gebraucht. 63, Vers 3, es wird gesagt, ich habe die Kälte allein getreten. Jesus wird uns nicht brauchen. Warum? Er als Gott, er spricht ein Wort, es geschieht. Und wir sitzen da und schauen zu. Andreas, du würdest vielleicht auch lieber mit der Keule darum hauen, aber brauchst nicht, ja? Der Herr Jesus, der spricht ein Wort und alle anderen, seine Feinde, haben keine Chance. Ich habe die Kälte allein getreten und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm. Und so geht es weiter. Sehr ernste Sprache. Ja? Sehr ernste Sprache wird gebraucht und immer wieder möchte ich den Hinweis geben, ihr Lieben. Das ist, was das Wort Gottes uns sagt. Es wird unangenehm sein für solche Menschen, die Jesus nicht gehören. Sehr unangenehm. Und das fordert uns heraus. Es fordert uns heraus, selber zu wissen, wie stehe ich? Was ist mein Verhältnis zu Jesus? Aber es fordert mich auch heraus, ein Zeugnis zu sagen, dem Menschen, der nicht glaubt. Ja, und der keine schöne Zukunft vor sich hat. Nun, ich habe mir diese Dinge nicht ausgedacht. Das Wort Gottes sagt das. Ja. Joel 4, Vers 13, genau das Gleiche. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif. Kommt, stampft, denn die Kälte ist voll. Und so geht es weiter, und so geht es weiter. Und dann wird gesagt, denn groß ist ihre Bosheit, Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung, Armageddon. Denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Ja? Ganz klarer Hinweis, immer und immer wieder, dass es eine Schlacht, einen Weltkrieg geben wird und Jesus muss zu diesem Zeitpunkt herunterkommen, um dieses Chaos zu beenden, sonst würden sich die Menschen komplett vernichten. Und das ist auch ein Hinweis, der nicht unbedingt in diesem Text rauskommt, ja? Aber wenn wir die anderen Stellen anschauen, wie zum Beispiel Daniel, wie zum Beispiel Ezekiel, dann sehen wir, dass hier es eigentlich nicht in erster Linie um darum geht, dass die Kräfte des Antichristen gegen die Christen gehen oder gegen die Auserwählten Gottes aus Israel, den Überrest, sondern hier geht es um viel, viel mehr. Der König des Nordens kommt, der König des Südens und ihr Lieben, und Jesus muss kommen, um dem ganzen Chaos ein Ende zu bereiten. Aber das gehört in einer Bibelstunde wahrscheinlich nicht in eine Predigt. So, die vierte und letzte Handlung, auf die ich uns hinweise, ach du meine Güte. Vers 16. Ja? Hier geht es darum, dass gesagt wird, dass der kommende Jesus dieses Amt des Königs aller Könige und des Herrn aller Herren eintreten wird. Und wir verstehen das. Ja? Hier wird die Sprache der Superlative gebraucht. Wir könnten heute sagen, derjenige, der kommt, ist der Supermann der Supermänner. Ja? Da gibt es keinen, der neben ihm stehen kann. Niemand wird auf der Erde eine höhere Position, eine höhere Autorität besitzen als eben dieser Jesus, der sein Reich dann aufrichten wird. Ja? Und deshalb, weil Jesus diese Autorität hat, weil er der Herr aller Herren ist, weil er der König aller Könige ist, weil er Gott ist, wird es im Grunde genommen keinen Kampf geben, sondern eigentlich nur ein, man könnte schon sagen, Gemetzel. Die anderen haben keine Chance. Die Feinde des Herrn Jesu werden nicht den Hauch einer Chance haben. Ja? Jesus spricht ein Wort und es geschieht. Und nun kommen wir zu dem Festmahl des großen Gottes, zu dem alle Vögel eingeladen werden. Ja? Es wird auch der Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen genannt, in Kapitel 16, Vers 4, aber das ist eine andere Stelle. Und diese Einladung und das, was ungefähr geschehen wird, das viel mehr, was wir aus der Schrift erfahren können, wird uns in Versen 17 bis 21 mitgeteilt. Ja, und wie gesagt, es ist die Schlacht von Armageddon, die stattfinden wird in der Ebene Megiddo. Und die Ebene Megiddo ist ungefähr 90 Kilometer nördlich von Jerusalem. Die letzte Schlacht nach dem tausendjährigen Reich wird vor den Toren Jerusalems stattfinden, diese nicht. Ja, hier geht es um die Schlacht eben in dieser Ebene Megiddo. Hat das jemand von euch gesehen? Die Ebene von Megiddo? Ja. Ich habe gehört, da ist der größte militärische Flughafen. Kann das sein? Von Israel? Ja, und ein bisschen östlich hin, der größte militärische Hafen Israels. Passt irgendwie schon zusammen, nicht? Aber wie auch immer. Hören wir einmal, was der Prophet Hesekiel schreibt. Zuerst Jesaja, Jesaja 66, Vers 16. Jesaja 66, Vers 16 wird gesagt, denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten. Und die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein. Ja, noch einmal der Hinweis, es wird schrecklich sein. Hesekiel 39, Vers 17. Du aber, Menschensohn, spricht Gott, der Herr, sprich zu den Vögeln, da haben wir wieder die Vögel, ja, und aller Gattungen und zu allen wilden Tieren. Aha, hier werden auch Tiere erwähnt des Feldes. Versammelt euch und kommt, sammelt euch von allen Seiten zu meinem Schlachtopfer, das ich euch geschlachtet habe. Und dann geht's los, die ganzen Beschreibungen. Und interessanterweise werden auch diese Könige und die Starken und die Männer auch in Hesekiel erwähnt. Ja, genauso wie in Offenbarung. Das ist erstaunlich, das zu sehen, wie die Bibel sich selbst erklärt und sich nicht widerspricht. Ja. Und Jesus sagt zu diesem selben Ereignis Folgendes, und das müssen wir auch richtig einordnen können, Matthäus 25, 31 folgende. Matthäus 25, 31 folgende. Jesus sagt, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommt, das haben wir hier, der reitet auf dem weißen Pferd, das ist Jesus, und alle heiligen Engel mit ihm, Dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zu seiner Linken. So, Jesus wird auf dem Thron sitzen, Völker werden gebracht. Wer geht zu seiner Linken? Muss ich selber gucken. Ja, Böcke. Da wissen wir, das sind die Ungläubigen, die kommen nicht in das tausendjährige Reich rein. Und die Schafe aber, die zu Rechten Gottes, zu Rechten des Herrn Jesus sind, die kommen. Und hier geht es um das tausendjährige Reich. Wer darf rein? Wer darf rein? Ja? So solche Menschen, die die Trübsal überleben, es werden Gläubige, wiedergeborene Menschen sein, ja, aus Israel und aus den Heiden, die dürfen rein. Diejenigen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben und somit ihre Loyalität dem Tier bezeugt haben, die haben keine gute Zukunft. Und lass mich ganz kurz noch was hinzufügen und dann muss ich zur Landung ansetzen. Ja? Schaut einmal Vers 20 und ich finde das faszinierend, wie präzise die Bibel ist. Noch einmal ein Hinweis. Es wird gesagt, im Zusammenhang dieses Gerichtes, der Schlacht und dann des Gerichtes, es wird gesagt, beide, das Tier und der falsche Prophet, wurden bei lebendigem Leib in den Feuersee geworfen, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Okay, verstehen wir. Wer fehlt von dieser ungöttlichen Dreieinigkeit? Wer fehlt? Satan fehlt. Wo ist der? Nun ja, eins wissen wir, wann wird Satan in den Feuersee geworfen? Nach den 1000 Jahren. Schaut einmal, Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Derselbe Ort, von dem wir eben gesprochen haben, wo der Antichrist und auch der falsche Prophet hineingeworfen worden sind, ja. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in dem schon das Tier und der falsche Prophet sich befanden. Vor ihm. Okay, wo war er denn die 1000 Jahre? Eine gute Frage. Offenbarung 20, Vers 1. Nun sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund hatte. Ist nicht die Hölle. Und eine große Kette an der Hand hielt. Er packte den Drachen, die Schlange der Urzeit, die auch Teufel und Satan genannt wird, fesselte ihn und warf ihn für 1000 Jahre in den Abgrund. In manchen Übersetzungen steht Abyss. Ich denke, ich sage es richtig aus, Abyss. Ja. Das ist der Ort der gefallenen Engel heute schon. Und wir wissen, und die Offenbarung spricht davon, dass zu einem Zeitpunkt diese aufgemacht wird und dann all die gefesselten, gefangenen Engel entlassen werden und ihr Unheil anrichten auf der Erde. Ja? Aber Abyss ist nicht der Feuersee. So, den Eingang zum Abgrund verschloss und versiegelte er, sodass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die 1000 Jahre vorüber sind. Für 1000 Jahre wird er gebunden in diesem Ort Abyss. Er kommt raus, verführt wieder die Völker. Wir haben noch einen Weltkrieg. Ja? Und das ist für mich persönlich faszinierend zu sehen, wie präzise die Bibel uns diese Dinge erklärt. Wie kann das auch anders sein, wenn das Wort Gottes ist? Ja? Wie schließen wir die Predigt heute Morgen, ihr Lieben? Es ist nicht einfach. Ja? Wir haben manche Dinge gehört, manche unangenehmen Dinge. Für uns als gläubige Dinge, ja, wir erschrecken vielleicht ein bisschen, aber wir wissen, wir werden davor bewahrt und das ist wunderbar. Ihr Lieben, eigentlich ist es sehr einfach, diese Predigt abzuschließen, indem ich auf Jesus hinweise. Jesus ist die Antwort für heute, für die Ewigkeit. Wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, ihr Lieben, das ist das Beste, was wir machen können. Heute für die Ewigkeit. Warum? Jesus ist der Sieger. Wird uns versichert hier. Uns wird die Zukunft gezeigt und gesagt, schaut einmal, was für eine Autorität dieser Jesus hat. Und das ist wirklich ein Problem heute mit vielen Christen. Die denken, Jesus Christus ist nicht aufgewachsen, er ist ein Baby geblieben. Nein, Jesus ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Niemand kann vor ihm bestehen. So, es ist besser, wir gehören zu ihm, wenn wir in Buße zu ihm kommen und unser Leben ihm anvertrauen. Ich schließe mit einer Strophe des Liedes von Blumhardt, dass Jesus siegt. Passt wunderbar. Ja? Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Da gibt es überhaupt keine Frage, ihr Lieben. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Er ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron Gottes sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Amen?
Amen.
Amen. Ist gut, das zu wissen. Ist gut, darauf richtig einzugehen. Ja, indem wir unser Leben Jesus anvertrauen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, das ist das Schöne, gerade wenn wir solche Dinge lesen, solche schrecklichen Dinge wie der Hinweis auf Armageddon, was dort geschehen wird, was für eine gewaltige Schlacht das sein wird, ein Gemetzel. Es ist doch das Herrliche, dass wir wissen dürfen, wir sind dem Sieger zugestellt. Wir werden vor diesen Dingen bewahrt. Und das ist das, was uns auch eigentlich mahnt und ermutigt, Herr Jesus Christus, richtig für dich zu leben und nicht nur am Sonntag vorzuspielen, dass man etwas ist, was man durch die Woche nicht ist. Herr Jesus Christus, hilf uns immer und immer wieder, unsere Prioritäten als Menschen, die zu dir gehören, festzuhaben. Und die erste Priorität für uns, das bist du, Herr Jesus Christus. Das ist das Reich Gottes, für das wir leben. Gebrauche du uns und setze du uns ein, solange es noch heute heißt, solange noch Gnadenzeit ist und die Möglichkeit besteht, für manch einen noch in Buße zu dir zu kommen. Danke. Danke für deine Treue, deine Geduld, deine Liebe. Danke für dich, Herr Jesus Christus. Wie schön ist es, dich als König der Könige und Herr aller Herren zu kennen. Wir beten dich an. Amen.